HR-Info. Himmel und Erde.
An diesem Sonntagmorgen begrüße ich Sie sehr herzlich. Ich bin Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen. Für viele sind ja diese Sommerwochen zugleich Ferienwochen. Und da steht der Wunsch nach Erholung ganz oben an. Und auch wer nicht in den Urlaub fährt, nach den langen, anstrengenden Corona-Monaten sind wir doch eigentlich alle erholungsbedürftig. Aber wie erholen wir uns eigentlich richtig? Möglichst einfach Füße hochlegen, einfach nichts tun? Das ist ja gar nicht so leicht. Oder doch lieber aktiv sein. Die Seele baumeln lassen, warum Erholung Not tut. Das ist unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Zunächst aber ein Blick auf Neuigkeiten aus Religion und Kirche in dieser Woche. Jahrelang haben die drei rheinland-pfälzischen Städte Speyer, Worms und Mainz auf diesen Tag hingearbeitet. Sie haben ihre Geschichte studiert, sie haben die baulichen Zeugen für diese Geschichte gesucht und zugänglich gemacht. Sie haben die Bedeutung ihres jüdischen Erbes neu entdeckt. Speyer, Worms und Mainz. Die Anfangsbuchstaben ergeben im hebräischen Alphabet das Wort Schumm. In dieser Woche kam nun ein langer Wunsch ans Ziel. Die Schummstädte am Rhein wurden in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Da flogen auch die Sektkorken.
Adopted. Angenommen, endlich war der Moment da, auf den das Team, bestehend aus Wissenschaftlern, Mitgliedern der jüdischen Gemeinden, Denkmalpflegern sowie der Verwaltung, 17 Jahre lang hingearbeitet hat. Susanne Urban, Geschäftsführerin des Schummstädtevereins, kann es noch nicht fassen.
Hochemotional. Es sind viele Jahre ins Land gegangen und das ganze Team ist jetzt, glaube ich, extrem glücklich. Und ich glaube, ich muss noch ein paar Stunden brauchen, um es zu realisieren, was eben gerade entschieden worden ist.
Die UNESCO würdigt die jüdischen Gemeinden der Städte Speyer, Worms und Mainz, die in der Zeit zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert als Jerusalem am Rhein bezeichnet wurden. Sie waren das geistige Zentrum des aschkenasischen Judentums. Bedeutende Rabbiner lehrten hier, schrieben Talmud-Kommentare, die bis heute Gültigkeit haben. Wichtige Gesetze wurden damals erlassen, wie die Wahrung des Briefgeheimnisses. Die Friedhöfe in Mainz und Worms, die Synagoge in Worms sowie die Mikwe, das jüdische Ritualbad in Speyer. All diese Orte seien bereits Anlaufstelle für jüdische Touristen aus der ganzen Welt, erklärt Susanne Urban. Durch die Aufnahme in die Welterbeliste sollen sie noch besser für Besucherinnen und Besucher erschlossen werden.
Also wir wollen ja einen nachhaltigen Tourismus, auch einen Tourismus, der etwas hinterlässt bei Menschen, die also nicht nur ein Selfie machen vor der Synagoge, sondern wirklich eine Idee von Schumm mitnehmen. Und ich denke, wenn wir da ein gutes Konzept weiterentwickeln und auch zusammen entwickeln, dass wir gute Touristenmengen haben, aber trotzdem die Monumente schützen. Also kein Überrennen, keine Verdunkelung der Synagoge durch riesige Kreuzfahrtschiffe und Ähnliches. Das streben wir gar nicht an.
Die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler sieht bei aller Freude über die Anerkennung der Schummstädte auch eine Verpflichtung.
Ja, es ist ein Bildungsauftrag. Ich bin einer Generation Europas mit freiheitlichen Gedanken ohne Grenzen. Ich finde es einfach zutiefst bedauerlich, dass wir immer noch über Antisemitismus in der heutigen Zeit sprechen müssen. Hier braucht es auch einen klaren Bildungsauftrag, damit die nachfolgende Generation wirklich das in den Mittelpunkt stellt, was wichtig ist, nämlich der Mensch.
Von einer besonderen Beziehung spricht auch Peter Waldmann, stellvertretender Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Mainz.
Es hat mich gerührt, weil ich das so das Gefühl hatte, es wurde noch mal klar, wie eng die Beziehung zwischen dem Judentum und dieser Landschaft und dem Land hier überhaupt ist. Oder anders ausgedrückt, wie eng eigentlich diese Beziehung war zwischen Deutschen und Juden. Das ist ja eine ganz, ganz besondere Beziehung.
Auch für die jüdischen Gemeinden ändert sich was durch die Aufnahme der Schummstädte in die UNESCO-Welterbeliste.
Es ist ein notwendiger Blick, weil natürlich jetzt versucht werden muss, natürlich oder auch von uns versucht werden muss, nochmal zu diskutieren und nochmal neu festzustellen, ja, wie wir unsere Position in dieser Gesellschaft auch bestimmen. Und wie wir uns gestalten. Es war ja so, dass wenn man die Geschichte nach 1945 sieht, eigentlich das Judentum immer gedacht hat, es wäre ein Provisorium hier in der Bundesrepublik. Und das kann man jetzt, weiß Gott, nicht mehr sagen, als auch für uns eine Neubestimmung.
Die drei sogenannten Schummstädte am Rhein, Speyer, Worms und Mainz, sind in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen worden. Was die drei Städte so bedeutsam macht, das erklärte uns Marie-Christine Werner. Es ging um eine Luxusimmobilie in der Londoner City, in die Gelder in dreistelliger Millionenhöhe investiert wurden. Geplant war der Umbau in Luxuswohnungen, die ordentlich Geld bringen sollten. Aber das Geschäft ging daneben. Die Verluste waren entsprechend. Das Besondere, es waren die Finanzmanager des Vatikan, die das Geschäft eingefädelt hatten. Als das bekannt wurde, reichte das für einen Skandal. Etliche Mitarbeiter mussten die Vatikanbank verlassen. Jetzt, 2 Jahre nach Bekanntwerden des Geschäfts, hat ein vatikanisches Gericht den Hauptverantwortlichen den Prozess gemacht.
Mehr als 7 Stunden lang hat der erste Prozesstag gedauert. Kardinal Giovanni Angelo Becciu ist persönlich anwesend. Im Gerichtssaal sitzt er im schwarzen Anzug auf seinem Platz in der letzten Reihe. Nur wenige Journalisten sind zugelassen. Anna Mertens von der katholischen Nachrichtenagentur ist eine von ihnen. Auf sie wirkte Becciu im ersten Augenblick gebeugter als sonst bei seinen üblichen Auftritten.
Nichtsdestotrotz wirkte er sehr gefasst und hat auch danach und hat auch während des Prozesses, während der Pausen mit verschiedenen Leuten gesprochen und hat auch immer und am Ende dann nochmal gesagt, dass er sich sicher sei, dass letztlich seine Unschuld zutage komme.
Becciu ist der erste Kardinal, der in einem Vatikangericht auf der Anklagebank sitzt. Jahrelang hatte er als Substitut im Staatssekretariat in der Kurie eine machtvolle Position inne. Unter seiner Regie investierte der Kirchenstaat rund 350 Millionen Euro in Fonds und in eine Luxusimmobilie in London. Bei dem Deal verdienten vor allem die Finanzvermittler. Der Vatikan verlor Millionen. Gegenüber den Richtern unter dem Vorsitz von Giuseppe Pignatone, einem früheren Mafiajäger, betonte Becciu, dass er volles Vertrauen in das Gericht habe. Er habe die vorgebrachten Punkte mit Ernsthaftigkeit studiert und sei sich sicher, seine Unschuld beweisen zu können. Neben Becciu müssen sich weitere 9 Angeklagte unter anderem wegen Geldwäsche, Betrug, Amtsmissbrauch und Urkundenfälschung vor Gericht verantworten. Die meisten ließen sich durch ihre Anwälte vertreten. Diese forderten mehr Vorbereitungszeit. Außerdem würden wichtige Dokumente und Materialien fehlen. Auch stellten sie die juristische Kompetenz des Vatikan in Frage. In Teilen gaben ihnen die Richter recht. Die Angeklagten dürfen nun weitere Beweismittel einsehen.
2 Jahre nach dem Bekanntwerden eines Finanzskandals im Vatikan hat in dieser Woche der Prozess begonnen gegen die Hauptverantwortlichen. Elisabeth Pongratz berichtete aus Rom. Der Regenbogen ist ja ein Hoffnungszeichen, normalerweise jedenfalls. Das gilt auch für das große Regenbogenbanner, das seit gut einem Jahr an der Fassade der Jugendkirche Kana in Wiesbaden hängt. Die Jugendkirche betreibt eine im Bistum Limburg einzigartige queere Jugendarbeit. Aber manchen ist der Regenbogen wohl eher ein Dorn im Auge. Unbekannte haben in dieser Woche das Banner von der Wand gerissen.
Das Regenbogenbanner ist groß, 3x2,15 Meter. Als es an der Maria-Hilf-Kirche in Wiesbaden in einem weißen Metallrahmen hing, hat man es deutlich wahrgenommen. Die alte Maria-Hilf-Kirche ist auch Sitz der Jugendkirche Kana des Bistums Limburg. Leiter der Jugendkirche ist Thomas Klima. Er erzählt,
das ist mit so einem relativ komplizierten Ösensystem angebracht und ja, anscheinend war es jemandem ein Dornenauge, weil anders kann man das nicht erklären. Das ist nicht Vandalismus im klassischen Sinne, den man einfach so tut, sondern das muss sehr zielgerichtet gewesen sein und auch bewusst zu irgendeiner späten Stunde. Mit anderen Worten, ich war schockiert.
Es habe auch schon Eierwürfe gegen das Banner gegeben und auch andere Plakate mit Regenbogen seien geklaut worden. Die katholische Kirche hat, anders als die evangelische, Schwierigkeiten im Umgang mit Homosexuellen. Vor kurzem hat der Papst bestätigt, dass eine Segnung von schwulen und lesbischen Paaren nicht möglich sei. Die Jugendkirche in Wiesbaden tut aber viel für Homosexuelle. So gibt es zum Beispiel eine queere Arbeitsgruppe und vor kurzem gab es einen ökumenischen Gottesdienst zum Christopher Street Day. Thomas Klima.
Wir wollen Zeichen setzen, für was wir in der Position stehen. Das ist eine für Offenheit, für Vielfalt, für Toleranz, für verschiedene Lebensformen. Als Theologe sage ich auch gottgewollte Lebensformen. Wir sind kein Traditionsverein oder ein Trachtenverein oder ähnliches, sondern es geht um Bedeutsamkeit im Hier und Jetzt. Und dazu gehört auch für mich auch die Akzeptanz jedes Menschen, so wie er ist.
Unterstützung bekommt der Theologe Klima vom Verein Warmes Wiesbaden, der sich für Homosexuelle und andere queere Menschen einsetzt. Manuel Wüst.
Die Arbeit der Jugendkirche Kana in Wiesbaden, gerade im queeren Bereich, ist ein ganz wichtiges Zeichen, da die katholische Kirche als Gesamtes nicht nur durch die Aussagen des Papstes, sondern vieler höherer KirchenvertreterInnen immer noch zeigt, dass sie kein sicherer Hafen für die queere Community ist. Es gibt aber viele queere Menschen, die trotzdem den Glauben nicht verlieren wollen. Und so bietet die Jugendkirche Kana mit ihrer Arbeit hier vor Ort eine Brücke.
Es gab auch im Netz viel Unterstützung, aber auch negative Kommentare. 2000 Jahre alte Bibelstellen zur Homosexualität wurden diskutiert. Klima und andere von der Jugendkirche wollen ins Gespräch kommen. Aufgeben komme nicht in Frage.
An der Jugendkirche Kana in Wiesbaden ist ein großes Regenbogenbanner gewaltsam abgerissen worden. Es war ein Symbol für die einzigartige queere Jugendarbeit im Bistum Limburg. Über die Hintergründe und die Bedeutung dieser Arbeit für homosexuell und queer lebende Menschen, Andrea Bonhagen.
HR Info. Himmel und Erde.
Sommerzeit, Ferienzeit und für viele auch Urlaubszeit. Ich glaube, fast alle sehnen sich im Moment nach Zeiten der Entspannung und Erholung, gerade nach diesen anstrengenden anderthalb Pandemiejahren. Aber wie finden wir richtig Erholung? Einfach mal nichts tun? Das ist ja gar nicht so einfach. Der Sonntag selbst ist ja ein Ruhetag und das hat seine guten biblischen Gründe. Da ist zum einen in der hebräischen Bibel die bekannte Erzählung, wie Gott die Welt erschaffen hat. Und da heißt es zum Schluss, und Sie kennen das vermutlich, und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tage von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Achim Behrens ist Theologieprofessor für das Fach Altes Testament an der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Bauerke.
Herr Behrens, Gott ruhte von seinen Werken, heißt es. Haben das die Theologen mal diskutiert, warum Gott offenbar auch eine Erholungspause braucht?
Nee, das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, das ist noch nicht diskutiert worden. Aber ich finde es jedenfalls sehr tröstlich, an einen Gott zu glauben, für den Größen wie Feierabend und Wochenende tatsächlich relevant sind. Also manchmal werden Gott in der Bibel menschliche Züge zugeschrieben und gar nicht so göttliche, die wir denken würden, wie Allmacht oder Allwissenheit oder Unermüdlichkeit, sondern es wird auch gesagt, dass man Gott ermüden kann mit seinen Sünden, die man begeht oder mit den ewigen Ansprüchen, die die Menschen stellen. Und vielleicht liegt es daran. Ich glaube aber, es geht um uns Menschen, wenn von Gottes Ruhe geschildert wird.
Das sagen Sie richtig. Gott ruht. Das hat ja auch in der Bibel schon Konsequenzen für die Menschen. In den 10 Geboten heißt es ja kurz und knapp, so wie wir das im Konfirmandenunterricht lernen, du sollst den Feiertag heiligen. Aber in der Bibel wird dieses Gebot ja durchaus ausführlich begründet. 6 Tage soll der Mensch arbeiten, aber am 7. Tag ruhen. Eben weil Gott auch in 6 Tagen die Welt erschaffen hat und selbst am 7. Tage geruht hat. Also die Bibel verordnet uns ja im Grunde ganz regelmäßig einen Tag der Erholung. Was steckt dahinter?
Ja, ich glaube, das sind mehrere Dinge. Zum einen erzählt die Bibel im ersten Kapitel die Schöpfung in 7 Tagen und bringt damit etwas in die Welt, was sich nicht von selbst versteht. Sie können den Tag ja einteilen und der leuchtet jedem Menschen ein, dadurch, dass es Morgen und Abend wird. Der Planet dreht sich einmal um sich selbst. Der Monat ist daran zu erkennen, dass der Mond voll wird und wieder abnimmt. Das Jahr können Sie am Wechsel der Jahreszeiten, am Umlauf der Erde um die Sonne erkennen. Aber die Woche gibt es deshalb, weil Gott das so eingerichtet hat, so wird das erzählt. Und das hat, wenn ich richtig sehe, 2 Gründe. Das eine ist tatsächlich, dass der Mensch eine Pause braucht, dass die unermüdliche Arbeit, dass diese Arbeit unterbrochen werden muss. Und das andere ist, glaube ich, dass man Zeit braucht, um auch über andere Dinge als die Arbeit nachzudenken. Das können Sie den Sinn des Lebens nennen oder einfach auch die Frage nach Gott. Also im Judentum und im Christentum wird ja dieser Tag auch genutzt, um Gottesdienst zu feiern.
Das Sabbat-Ruhegebot in der Bibel, das geht ja sogar noch weiter. Es gibt da die Vorstellung eines regelmäßigen Sabbatjahres. Was ist damit eigentlich gemeint?
Ja, also in den 10 Geboten wird der Sabbat unterschiedlich begründet. Im 5. Buch Mose soll man deshalb Pause machen, weil alle eine Pause brauchen, auch die Tiere. Und das Sabbatjahr nimmt diese Idee auf und sagt, alle 7 Jahre muss es zum Beispiel eine Brache für die Felder geben. Also auch der Planet oder der Ackerboden zunächst mal braucht Ruhe, braucht Zeit der Erholung. Und wenn ich diesen einen Gedanken noch anfügen darf, der Ackerboden heißt auf Hebräisch Adama und der Mensch heißt Adam. Die beiden hängen zusammen. Also der Mensch ist von der Erde genommen und lange bevor wir das Wort Ökosystem erfunden haben, kann man in der Bibel sozusagen schon lesen, wie die Dinge zusammen gehören. Also wer die Erde vernachlässigt, vernachlässigt am Ende irgendwann auch den Menschen.
Gott ruhte, so erzählt es die Bibel, und deshalb sollen auch wir Menschen uns regelmäßige Tage der Erholung gönnen. Und nicht nur die Menschen, sondern auch Tiere, die Pflanzen, ja, das ganze Ökosystem, das haben wir gehört. In einer Woche, in der wir den diesjährigen Erderschöpfungstag erreicht haben, eine vielleicht doch ganz wichtige Erinnerung. Danke an Achim Behrens, Professor für Altes Testament an der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel.
Sehr gerne.
Zeiten der Erholung sind ja im Arbeitsalltag gar nicht so leicht einzubauen. Und viele denken dann, das Beste an der Selbstständigkeit sei, dass man seine Zeit frei einteilen kann. Doch die Angst, Aufträge zu verpassen, lässt oft kein Abschalten zu. Und der Urlaub geht bei vielen Selbstständigen einher mit einem schlechten Gewissen. Die Frage bleibt, wie finde ich meine Erholungsphasen, wenn es gerade kein Urlaub sein kann?
Michael Horstmann, Mitte 40, steht im Museum für Kochkunst und Tafelkultur in Frankfurt. Er hält zwei längliche Hälften eines Holzrohres aneinander, einen sogenannten Eierhobel.
Damit kann man sehr schön Marzipaneier ausformen. Also wenn man da definierte, abgewogene Marzipanbällchen in die eine Schiene reingibt, die so den Querschnitt eines halben Eies hat, und dann das andere Holzteil oben drauf setzt. Und wenn man die beiden Dinger dann so hin und her reibt, dann kann man Marzipaneier gleichmäßig ausformen.
Dieser Eierhobel aus dem ehemaligen Café Gruber in Frankfurt hat im Museum nun einen Platz, erzählt Michael Horstmann, und ist gleich mitten in seinem Element, nämlich Frankfurter Stadtgeschichte zu vermitteln. Schließlich ist er selbstständiger Stadtführer in der Mainmetropole. Außerdem bietet er Knigge- und Etikettetrainings an. In puncto Urlaub sieht es allerdings gerade nicht gut aus.
Ich könnte mir jetzt dieses Jahr jetzt nicht riesenlange Reisen leisten. Also klar könnte ich natürlich auch ganz viele Stadtführungen an Kollegen und Kolleginnen abgeben, aber es ist dann einfach fehlendes Geld.
Corona war auch für ihn, wie für viele Selbstständige, eine Durststrecke. Immerhin arbeitet er noch Teilzeit an der Rezeption eines Hotels und seine Freundin hat einen sogenannten systemrelevanten Job im medizinischen Bereich. Ohne Kinder sind sie zwar eigentlich nicht auf die Sommerferien fixiert, doch im Frühjahr oder Herbst haben seine Stadtführungen und Trainings Hochsaison. Letztes Jahr hat er den Urlaub ganz ausfallen lassen. Und die Trennung von Beruf und Hobby fällt ihm auch nicht leicht.
Selbst wenn ich aber nur ein Buch in der Hand habe, ist das eigentlich meistens Arbeit. Ob das jetzt Belletristik ist oder ob das ein Sachgeschichtsfachbuch ist, das hat oft irgendwas mit meiner Arbeit zu tun. Und selbst ein Roman, der irgendwie in Frankfurt spielt, da bin ich natürlich als Stadtführer immer drin.
Wenn dann sogar der Urlaub ausfällt, ist es umso wichtiger, mal vom Job abzuschalten. Es gibt zwei Dinge, die ihm da helfen.
Das eine ist Kochen. Und das andere ist einfach, einen Garten zu haben. Das Telefon beiseite legen, den Computer am besten nicht mitnehmen und dann einfach nur 2 Stunden im Garten arbeiten, ist manchmal so erholsam wie ein ganzes Wochenende irgendwo wegfahren.
Solche Auszeiten können zwar keinen ganzen Urlaub ersetzen, aber sie sorgen eben doch für genug Abstand von der Arbeit.
Erholung finden, auch wenn der Sommer keinen oder noch keinen Urlaub bringt, Jutta Nieswand berichtete. In Hessen sind ja nun schon 3 Wochen Schulferien rum, fast Halbzeit. Aber auch wer keine Schulkinder mehr hat, nach den vielen Monaten mit Corona, sind wir ja fast alle urlaubsreif und sehnen uns nach Erholung. Die Frage ist nur, wie gelingt das am besten, gerade nach so einem besonders anstrengenden Jahr? Darüber spreche ich mit der Psychologin und Buchautorin Ilona Bürgel. Schönen guten Morgen.
Ich grüße Sie.
Frau Bürgel, man kann ja ganz unterschiedlich Urlaub machen, aber gibt es dann da auch so Unterschiede beim Erholungsfaktor? Also kann man sich bei einer Städtetour genauso gut erholen wie bei einem Strandurlaub?
Sie haben das schon sehr schön formuliert. Das sind die beiden Richtungen, in die wir denken, wenn wir Urlaub machen. Entweder etwas erleben oder so richtig ausspannen. Der wichtigste Punkt für Erholung ist allerdings, dass wir etwas anderes tun als im Alltag. Und insofern kommt das ganz darauf an, wie unser Alltag aussieht. Also derjenige, der vielleicht wenig Abwechslung, wenig Reiz im Alltag hat, der sollte auch durchaus was erleben. Und derjenige, der eher zu viel Abwechslung und zu viel des Guten hat, der braucht tatsächlich auch Ruhe.
Nun waren wir ja in den Corona-Monaten total reduziert, keine Events, kaum Erlebnisse, der Bewegungsraum eingeschränkt. Dann wäre jetzt doch möglichst viel Abwechslung, möglichst viel Action genau das richtige Programm?
Nicht wirklich, denn es gab ja durchaus auch Branchen, wo viel passiert ist. Und außerdem ist das ja eine Frage des individuellen Erlebens. Ich glaube, wir tendieren sowieso dazu, uns zu viel vorzunehmen, dass wir also den Urlaub auch so vollpacken wie den Alltag. Und deshalb sollte man vielleicht einfach schauen und sich mit denen, die daran beteiligt sind, auch abstimmen, was erwarte ich eigentlich von dem Urlaub? Also will ich etwas Neues lernen, wie eine Sprache oder wie man in einem anderen Land kocht? Oder möchte ich vielleicht einfach auch mal wirklich Zeit haben, über mich und das Leben nachzudenken?
Es gibt ja Menschen, die machen Urlaub zu Hause, manchmal auch notgedrungen, weil gerade jetzt manches Urlaubsziel immer noch unerreichbar ist. Kann man da überhaupt abschalten und sich richtig erholen?
Auf jeden Fall. Die Kunst dabei ist allerdings, dass man sich nicht so von diesen Normalitäten einfangen lässt. Also, dass man nicht jeden Tag Wäsche bügelt, Fenster putzt, das Auto irgendwie betreut, sondern dass man sich so kleine Inseln schafft, wo man sagt, hier mache ich etwas, was ich sonst nicht mache. Wichtig ist tatsächlich, dass wir unserem Gehirn einen Reiz bieten, wo das sagt, hey, das ist ja neu, das ist ja toll. Also auch so ein kleines bisschen sich mal überwinden, etwas anderes zu tun als sonst, das gefällt dem Gehirn.
Am Ende ist ja die Frage, wie lange hält die Erholung eigentlich an? Also können wir uns auch irgendwie auf Vorrat erholen?
Leider nicht. Und die neue Urlaubsforschung hat auch herausgefunden, dass das Konzept eben möglichst 2 oder 3 Wochen Urlaub am Stück machen heute nicht mehr funktioniert, weil wir einfach den Urlaubseffekt so schnell verbrauchen. Das heißt, man geht dazu über zu sagen, lieber häufiger kleinere Phasen, damit eben immer wieder aufgetankt werden kann. Und ich würde gerne ergänzen, wir müssen das auch schon im Alltag üben, weil wir erwarten immer, dass wir uns plötzlich im Urlaub total gut erholen und entspannen können, schaffen das aber an einem ganz normalen Sonntag zum Beispiel schon gar nicht mehr.
Einfach mal nichts tun oder auch im Urlaub aktiv sein. Abwechslung ist das eigentliche Zauberwort, das sagt Ilona Börge. Sie ist Psychologin, Beraterin, Buchautorin. Vielen Dank für das Gespräch. Viele Menschen erholen sich ja besonders gut mit einem Buch in der Hand. Da darf es dann ruhig auch mal spannend zugehen. Kirchenkrimis haben derzeit Konjunktur. Meistens begeben sich darin Geistliche auf Ermittlungstour, um den oder die Mörder zu überführen. Klassisch etwa Pater Brown. Inzwischen aber greifen auch die Kirchenleute selbst zur Feder und schreiben Krimis aus ihrem Milieu. So Pastor Bernd Schwarze. Doch hier läuft die Story andersrum. Der Geistliche ist nicht der Hobbyermittler, sondern er ist offenbar der Mörder und blüht nach der Tat auch noch richtig auf.
Mein Wille geschehe heißt der Kriminalroman des Lübecker Pastors Bernd Schwarze. Seine Hauptfigur Pfarrer Benedikt Thewes. Der Tatort, die Kirche. Sein Opfer, ein widerwärtiger und seine Frau prügelnder Mann.
Seine rechte Hand packte das schwere Kruzifix mit sicherem Griff. Ein Laut, einem Urschrei gleich, dröhnte aus seinem Mund. Dann schlug er zu.
Der Pastor ist total zerrissen. Nach seiner Gewalttat wird alles anders. Und zum einen ist er voller Schuldgefühle. Er hat da eine Leiche, die er schwer entsorgen kann. Und auf der anderen Seite merkt er, dass er, der immer so zurückhaltend, demütig, leise war, er ist in dem Moment einmal so richtig aus sich rausgekommen. Und da verändert sich sein Leben auf einer anderen Ebene auch zum Positiven.
Die Tat als eine Art Befreiungstheologie?
Es darf auf keinen Fall dazu führen, dass Menschen glauben, die Botschaft sei, hau ordentlich drauf, dann wird alles gut.
Für Bernd Schwarze spiegeln sich in der Story auch theologische Fragen.
Wie viel von dem, was wir tun, ob es das Gute ist oder ob es zum Bösen hingeht, wie viel von dem ist eigentlich unsere eigene Entscheidung. Letztlich steckt die ganz große Frage des freien Willens darin. Erfülle ich einen höheren Plan? Ist alles in meiner Verantwortung? Und ich glaube, da sind wir mittendrin in jahrtausendealten theologischen Debatten.
Am besten identifizieren könne er sich mit der Figur des Altbischofs Antonius Kluge. Der ist aber interessanterweise vom festen Glauben abgefallen und zum Agnostiker geworden. Bernd Schwarz ist nicht der einzige krimischreibende Pfarrer. Auch der Münchner Polizeiseelsorger Felix Leiprock ist ein Krimi-Autor. Dass ein Pfarrer über Sex and Crime schreibt, ist für ihn gar nicht so abwegig.
Zum einen ist die Bibel voller Verbrechen. Es geht los mit Lüge über Mord und Totschlag unter Geschwistern und Verrat und Hybris. Das ist also etwas, was offenbar zum Menschsein dazugehört.
Er könne Menschen gut verstehen, die beispielsweise wenig Lust auf einen normalen Gottesdienst hätten.
Langeweile ist eines der Erkennungsmerkmale von christlichen Veranstaltungen oft. Und da denke ich, dass wir vom Krimi viel lernen können. Und wenn wir Kriminalliteratur lesen oder sogar selber schreiben, dann merken wir ja, dass das Leben oft viel mehr Überraschung bereithält, als manchmal so in der Kirche rüberkommt.
Wobei Bernd Schwarz überzeugt ist, dass der Unterschied zwischen biblischen Erzählungen und einem Krimiplot gar nicht so groß ist. Eine Tat zerstört die gewohnte Ordnung und nach vielen Wendungen wird zum Schluss das Recht und möglichst die Gerechtigkeit wiederhergestellt.
Ich bin überzeugt, dass eigentlich der Kriminalroman eine Übersetzung einer biblischen Geschichte ins Weltliche ist.
Spannung beim Kirchenkrimi, das kann ja auch eine ganz erholsame Lektüre sein. Michael Hollenbach über krimischreibende Pfarrer und Geistliche als Krimifiguren. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.